Wir haben gestern ein Seminar gehabt über das Thema Intimität mit Gott. Und Intimität, das Wort klingt für uns in Bezug auf Gott erstmal ein bisschen verdächtig. Also Intimität, intim sein, das kennt man ja eher aus dem zwischenmenschlichen und sexuellen Bereich. Was heißt Intimität mit Gott? Intimität, ich habe es gestern definiert, werde da nur ganz kurz nochmal drüber springen. Intimität heißt eigentlich vom Lateinischen her dem Rand am weitesten entfernt, also ganz innen sein. Nicht vom Rand her irgendwie Jesus nachfolgen, sondern da zu sein, wo er auch ist. Vertraut zu ihm. Man könnte Intimität übersetzen mit den Worten vertraute Nähe. Ja, vertraute Nähe, das ist Intimität mit Gott. Nähe einerseits, aber auch eine Nähe, die geprägt ist von Vertrauen. Ich darf kommen zu dir, meinem Gott. Ich darf bei dir sein. Ich darf deine Nähe genießen. Wir haben gestern dann festgestellt, am Beispiel von David, König David, dass Intimität nichts für Weicheier ist und du auch kein Warmduscher werden musst, sondern Intimität eigentlich etwas ist, was durchaus Wildheit besitzt. Davids Beziehung als unser Vorbild in Anbetung und Intimität zu seinem Gott war eine wilde Beziehung, geprägt von einem Leben mit hoher Verantwortung, großen Erfolgen und geprägt aber auch von großen Niederlagen. Aber eins hat er immer behalten, seine Hingabe an diesen Gott und seine Nähe zu diesem Gott, zu dem wir auch beten und wo ich euch auch einladen will, kommt in die Mitte, bleibt nicht am Rande, sondern auch wenn ihr Schwachheit habt in eurem Leben, ich hab die immer wieder, auch wenn ihr Schwachheit habt in eurem Leben, bleibt nicht fern, sondern tretet in die Mitte, wo euer Gott ist. Nehmt euch David zum Vorbild. Wir haben weiter uns angeschaut, was fehlt, wenn Intimität fehlt in unserem Leben. Intimität mit Gott. Und wir haben festgestellt, dass wo Nähe fehlt, fehlt auch das, was Daniel vorhin angedeutet hat. Gott, ich will es mal mit meinen Worten sagen, Gott färbt nicht ab auf uns. Ja? Wenn du wissen willst, wie das Prinzip funktioniert, dass Gott und du zusammen kommen und er auf dich abfärbt, dann geh mal heute Nachmittag hin und mach mal ein weißes T-Shirt und eine rote Wollsocke in die Waschmaschine. Und dann stell die Waschmaschine auf 60 Grad und warte eine halbe Stunde. Und dann weißt du, wie dieser Prozess abläuft, denn hinterher kommt da eine rote Wollsocke und ein pinkes T-Shirt oder rosarotes T-Shirt raus. Und was da passiert, wenn du genau hinschaust, ja, was da passiert ist, das ist manchmal ganz schön turbulent da drin, aber die zwei, die Socke und das T-Shirt, die kuscheln miteinander die ganze Zeit, ja, die sind miteinander verbunden die ganze Zeit eine halbe Stunde lang und da geht's heiß her. Was ich damit mit diesem Bild sagen will, dieses Abfärben funktioniert nur durch Berührung. Genauso geht es mit unserem Gott. Mit unserem Gott geht's auch heiß her. Die Bibel sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Bei uns im Unterschied zu diesem weißen T-Shirt ist es aber so, dass sein rotes Blut das schwarze T-Shirt komplett weiß macht. In seiner Gegenwart. Gottes Blut, Jesu Blut, wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Und das haben wir gestern, habe ich versucht, das herauszuarbeiten, dass Berührung Veränderung schafft, Gottes Berührung, und Berührung nur möglich ist in der Nähe. Also ich kann den Daniel, wie ich es gestern gesagt habe, nur umarmen, wenn ich zu ihm hingehe und ihn umarme. Und der Daniel, der ist da und sagt, oh, den Rainer umarme ich gern, ja, aber ich muss natürlich da sein. Und genauso ist es mit unserem Jesus. Jesus sagt, die Barbara oder den Ralf oder wen auch immer, liebe ich zu umarmen, in meine Arme zu schließen, um sie und ihn zu stärken am inneren Menschen. Und das Einzige, was Barbara und Ralf tun müssen, ist hinzugehen zu diesem Gott, um ihn in die Arme zu schließen. Unser nächster Punkt gestern war der, dass wir darüber gesprochen haben, was dem Herrn wichtiger ist, der äußere oder der innere Mensch. Wir sind alle relativ gut darin, nach außen auf eine bestimmte Art und Weise zu wirken. Und wirken meine ich in einem doppelten Sinne. Wirken im Sinne von, ich kann mich euch irgendwie präsentieren und ihr könnt mir glauben oder nicht, dass ich der bin, der hier vorne steht. Wissen tun's solche Leute wie die Barbara oder die Astrid. Und woher wissen die, wie ich wirklich bin? Durch Nähe. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Wir kennen uns. Und gestern haben wir gesagt, wirken hat auch nochmal eine zweite Bedeutung, nämlich das Wirken auf die Menschen um uns herum in Bezug auf die Weitergabe der Liebe Gottes. Ich muss gefüllt sein von der Liebe Gottes, damit ich Liebe Gottes weitergeben kann. Ich muss duften nach der Liebe Gottes, damit ich an anderer Stelle diesen Duft verbreite. Und Duft geht nur auf mich über, wenn ich ihm in den Armen gelegen habe. Also, das war so im Prinzip, habe bestimmt den einen oder anderen Punkt vergessen, aber ihr habt es euch gemerkt, hoffe ich. Die Hauptpunkte, um die es gestern ging, Intimität heißt, in Gottes Nähe zu kommen, um nicht mehr wegzugehen, in Gottes Nähe zu leben, Berührung von ihm zu erleben, um nach außen keine Masken tragen zu müssen, um nach außen Menschen anzustecken von dem Glauben an diesen faszinierenden Gott der Liebe, den wir heute Morgen in der Anbetung, Dankeschön übrigens Astrid und Barbara, so nah gekommen sind. Heute Morgen möchte ich nur kurz einen angekündigten Reality-Check mit euch machen. Reality-Check, das ist etwas, die Astrid lacht schon, ist etwas, was wir im Gebetshaus immer wieder machen, habe ich gestern erzählt. Montagmorgens, also morgen auch wieder um 9:45 haben wir, nachdem wir 2 Stunden miteinander gebetet haben, von 8 bis 10, hat die Stammmitarbeiterschaft dann eine kurze Kaffeepause, alle hetzen zur Kaffeemaschine oder zum Wasserhahn oder aufs Klo, und um 9:45 geht's dann weiter mit einer 3/4 Stunde internes Treffen, wo es einen geistlichen Impuls gibt und wir dann austauschen oder von Infos hören, Entwicklungen oder füreinander beten, was auch immer wir da im Einzelfall tun. Jedenfalls gibt es immer wieder eine Lehre, die im Kontext steht, oder einen Impuls, der im Kontext steht, Reality Check. Und diesen Reality-Check möchte ich heute Morgen mit euch machen, damit ihr mal wisst, was es heißt, Mitarbeiter im Gebetshaus zu sein. Ja, das ist eine hohe Anforderung, überlegst dir lieber nochmal. Aber heute Morgen will ich es gerne auch mit euch machen und habe das so formuliert: Worauf richten wir unseren Fokus in unserem Alltagsleben? Was sind die Dinge, die wir denken, wenn wir in der Anbetung sind? Was beschäftigt uns, wenn wir eine Predigt hören? Was denken wir im Blick auf heute Nachmittag? Was ist uns wichtig für die kommende Woche? Sind wir Menschen, die überhaupt einen Fokus auf etwas richten? Oder sind wir Menschen, die sagen, naja, jetzt lass mal die Woche kommen und ich werde da schon irgendwie durchkommen. So kann man auch durch die Woche gehen. Aber man wird bestimmte Highlights, die Gott gesetzt hat, verpassen, wenn man nicht genau hinschaut. Wenn man nicht mit einem Herzen in die neue Woche geht, das auf bestimmte Dinge gerichtet ist. Wir dürfen unseren Blick schärfen. Und durch den Heiligen Geist in uns haben wir Gott sei Dank eine Art Autofokus, um in dieser Fotografensprache weiterzureden. Gott hat uns die Möglichkeit zu fokussieren gegeben, und ich möchte euch gerne locken, diese Woche fokussiert zu leben. Und diese Fokussierung habe ich mit 3 Worten umschrieben, die ich euch gerne geben möchte. Einmal ein Wort, das mit V beginnt, einmal ein Wort mit I, einmal ein Wort mit M. Ich habe mir schon überlegt, gab es nicht mal ein Putzmittel, das so hieß? Fim irgendwie? Ja, also, wenn ihr, um das geht's jetzt heute Morgen nicht, aber vielleicht merkt ihr es euch dann, ja. Fim. Da geht's erstens um unser Verlangen, zweitens um unsere Identität und drittens um unsere Motivation. Diejenigen, die es aufschreiben möchten, schreibt es bitte auf. Es geht im Blick auf unser Leben um erstens unser Verlangen, zweitens um unsere Identität und drittens um unsere Motivation. Jetzt möchte ich das gerne nach und nach anschauen. Unser Verlangen, erste Frage, Reality Check, also Realitätsabgleich. Wem gilt dein Verlangen? Das können wir ganz leicht feststellen, indem wir schauen, wofür gebe ich mein Geld aus, wofür gebe ich meine Zeit her, wofür tue ich, was ich tue. Wem gilt oder was gilt mein Verlangen? Wo gehört mein Verlangen hin? Diese Lehre heute Morgen ist ja auch Abschluss des Seminars von gestern, deswegen hier ein Vers aus dem Hohelied, den wir gestern angeschaut haben gemeinsam. Hohelied 7, Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Da gibt es einen Liebhaber, der verrückt ist nach mir und nach dir. Trotz unserer inneren und äußeren Falten sagt er, nach dir ist mein Verlangen. Und ein Liebender, der so liebt wie unser Jesus, der wünscht sich natürlich nichts mehr, als dass seine Geliebte sagt, oh, ich gehöre dir, meinem Geliebten. Und nach dir ist mein Verlangen. Es verlangt mich nach dir. Gestern habe ich das Beispiel erzählt von meiner Tochter, als sie geheiratet hat. Und jetzt habt ihr diesen Typ kennengelernt gestern, die ihr da wart, der sie mir geklaut hat. Ja, er war gestern ja auch da. Und an dem Beispiel habe ich euch versucht zu verdeutlichen, dass eine Braut, eine Geliebte, die einen Geliebten hat, dass ihr Verlangen Aktivität nach sich zieht. Ihr Verlangen ist nicht in der Form, dass sie in ihrem Sessel sitzt und sagt, ich sehne mich so nach dem Geliebten. Mann, meine Tochter hing am Telefon, ja, oder ist mit dem Bus dorthin gefahren, wo ihr Geliebter gewohnt hat. Ich weiß nicht, was die immer alles geredet haben, aber auf jeden Fall, sie wollte bei ihm sein. Und die Sulamit, dieses Hirtenmädchen, von dem ich gestern erzählt habe, die hat auch irgendwann gesagt, ich muss ihn haben. Und ich mache mich auf, ihm nachzujagen. Wie sieht es, habe ich vor ein paar Wochen im Gebetshaus gefragt. Liebe Gebetshausmitarbeiter, wie sieht es mit euch aus? Wem gilt euer Verlangen? Wir haben ja noch die Herausforderung als Gebetshausmitarbeiter, dass wir Tag und Nacht beten, also dass wir viel Zeit eigentlich mit Gott verbringen. Aber wisst ihr was? Du kannst eine Stunde beten und du kannst eine Stunde anbeten, getrennt von Gott. Das geht. Ich habe das selber schon erlebt, zum Glück noch nicht oft, aber ich hatte schon, ich erinnere mich an ein Beispiel, ich hatte eine Anbetungsstunde geleitet und hinterher kamen Besucher zu mir und haben gesagt, ah, Rainer, es war so stark. Und wisst ihr, ich bin in mein Büro gegangen und habe Buße getan und habe zum Herrn gesagt, aber weißt du, Herr, ich habe dich nicht gemeint. Ich habe es aus dem Ärmel geschüttelt. So wie jeder von euch in seinem Beruf bestimmte Abläufe automatisch abrufen und umsetzen kann, so kann man das auch im Gebet und in der Anbetung tun. Und unsere Herausforderung als Gebetshausmitarbeiter ist es eben die, unser Verlangen auf die Person Jesu zu richten. Wem gilt dein Verlangen in dieser kommenden Woche? Zweitens, wir haben gestern uns das erste Gebot angeschaut, Matthäus 22, Vers 37. Und ich habe euch versucht zu vermitteln, dass ich, und ich vermute, dass ich mit meinem Jesus da übereinstimme, dass ich dieses Wort nicht als ein Gebot von einem Despoten verstehe, wie beispielsweise in den Nationen, die es heute noch gibt, wo ein Despot an der Regierung ist, wo es verordnet ist, ihn zu lieben, ihn zu beklatschen und ihm zuzujubeln, Fahnen zu schwenken und so weiter und so fort. Das gibt's ja. Ja, und die Leute steigern sich dann zum Teil in eine völlig irreale Anbetung eines Menschen hinein oder werden geknechtet, wenn sie es nicht tun, ins Gefängnis geworfen, wenn sie sich nicht beugen. So meint Gott dieses Gebot nicht. Ich glaube, dass Gott uns dieses Gebot als einen Zuspruch, als eine Verheißung gegeben hat, in dem Sinne, dass er zu uns sagt, du sollst einer sein, dich mache ich fähig, dass du mich lieben kannst von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Das ist eine Festlegung, die Gott über unserem Leben ausspricht. Du kannst Gott ohne Gott nicht lieben. Ohne Gott nahe zu kommen, ist es unmöglich, ihn zu lieben. Aus der Ferne jemanden zu lieben, den man nicht mal sehen kann, ja viel Vergnügen, das funktioniert nicht. Wir müssen ihm nahe kommen. Und dann wird unser Herz, unser Innerstes wird von Liebe entzündet werden, weil er so klasse ist, so faszinierend, so grandios. Wem gilt unser Verlangen? Gott möchte unsere Liebe mit uns gemeinsam im Austausch zu seiner Liebe genießen. Nächste Frage. Ist eigentlich gar nicht so schlecht mit dem Putzmittel, gell? Film kennt jeder irgendwie, also. Nächster Buchstabe, I. Woraus entspringt deine Identität? Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wer sind wir in dieser kommenden Woche? Sind wir die Knechte unseres Berufs? Sind wir diejenigen, die geknechtet werden durch die Herausforderungen und manchmal Überforderungen unseres Lebens? Sind wir die Knechte unseres Glaubens, der uns sagt, ich muss aber noch das und oh Mann, heute habe ich noch nicht gebetet, jetzt muss ich noch beten und so weiter? Sind wir das, um Erwartungen zu erfüllen, unserer Arbeitgeber, Erwartungen unserer Glaubensgeschwister, Erwartungen von Gott, Erwartungen unserer Freunde und so weiter und so fort. Erwartungen sind an sich ja nichts Schlechtes. Nur wenn ich versuche, eine Rolle auszufüllen, die nicht meiner Identität entspricht, oder wenn ich versuche, über dieses ich mach alles, was du sagst und ich will dir unbedingt gefallen und ja, und auch wenn es mir stinkt, ich mach's, uns versuchen, Identität aus dieser devoten Haltung herauszuziehen, dann ist was falsch. Unsere Identität kommt woanders her. Ich will euch einen Vers sagen. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, und hier ist dieses Wort in, wir haben gestern von dem Leben von innen nach außen gesprochen und dass das die richtige Reihenfolge ist. Wir schöpfen aus dem inneren Schatz, den wir haben und den bringen wir in unsere Beziehungskreise, in unseren Arbeitsplatz und so weiter mit hinein. Wenn jemand in Christus ist, also nicht mit oder neben, in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und tatsächlich, es ist vieles grundlegend neu geworden. Aber dieses Neue muss auch gepflegt werden. Dieses Neue muss auch entwickelt werden. Ein anderer Vers ist der hier, 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, der ich bin. Und ich möchte den Vers heute Morgen so verstanden wissen, wenn ich nicht in Gottes Gnade bin, bin ich nicht der, der ich sein könnte. Nur wenn ich unter dieser aktiv empfangenen, verändernden Lebenskraft der Gnade Gottes stehe, bin ich derjenige, der ich sein kann. Also, Gnade gibt es auch nur in der Gegenwart Gottes. Es gibt diese Aussage, dass der äußere Mensch, das sehen wir jeden Morgen nach dem Aufstehen im Spiegel, dass der äußere Mensch aufgerieben wird. Der wird nicht schöner mit den Jahren. Also, gibt vielleicht Ausnahmen, bei mir nicht. Aber der innere Mensch, der soll aufgebaut werden. Und auch wenn du jetzt nicht mehr so, wie es bei mir der Fall ist, so schnell rennen kannst beim Joggen und deine Zeiten immer schlechter werden, ist nicht so schlimm. Der innere Mensch, der muss mehr trainiert werden als der äußere. Ich werde nie mein jetziges Alter von 27 halten können, ja, sondern ich werde schwächer werden, ich werde älter werden. Aber da drinnen gibt's einen, der ewig lebt. Und das ist derjenige, der Gott so gut gefällt. Das habe ich gestern auch im Seminar herausgearbeitet. Der innere Mensch des Herzens, der Gott ein Wohlgefallen ist. Und dieser innere Mensch des Herzens, der ist es, der unsere Identität festlegt. Dort muss unsere Identität kommen. Was der ist, wer wir wirklich sind in uns drin, das ist unsere eigentliche Identität. Und wenn die sich unterscheidet von dem, was wir nach außen leben, dann ist unser Glaube und unser Leben echt anstrengend. Unsere Identität kommt aus der Liebe und aus der Gnade Gottes. Gott findet dich gut. Gott findet sogar mich gut. Gott mag uns. Gott spricht uns Tochterschaft und Sohnschaft zu. Aber frag dich bitte, Reality Check, woraus entspringt deine Identität? Und wenn du merkst, dass deine Identität primär aus dem, was du tust oder sagst oder nicht tust, obwohl du eigentlich etwas tun solltest oder nicht sagst, obwohl du etwas sagen solltest, wenn deine Identität daher entspringt, dann geh zu deinem Gott und sag, Vater, ich will meine Identität in dir haben und ich möchte geprägt sein von dir. Ich will nicht mehr auf der Bühne dieses Lebens eine Rolle spielen, die nicht meinem Herzen entspricht. Ich möchte den inneren Menschen, der dir ein Wohlgefallen ist, rauslassen. Und deswegen will ich mich um ihn kümmern. Er muss aufgebaut werden. Durch Intimität, durch Begegnung mit Gott. Mein letzter Punkt. Woher kommt deine Motivation? Gestern im Seminar habe ich behauptet, die größte Motivation im Universum ist die Liebe. Und da bin ich voll überzeugt davon. Gott selber ist Liebe. Gott ist der Erfinder von Liebe. Dass wir überhaupt lieben können, Liebe empfangen und Liebe geben können, das können wir nicht, weil wir uns das in der Schule angeeignet hätten, sondern weil Gott diese Fähigkeit in uns hineingelegt hat. Wir haben gestern darüber gesprochen, denkt an das, diejenigen, die da waren, an dieses Beispiel von Kaiser Friedrich II. Im 13. Jahrhundert, dass Menschen, die keine Intimität erleben als Kinder, dass die später zu Menschen werden, die es schwer haben, in Beziehung zu treten mit anderen Menschen. Wir haben davon gesprochen, dass Säuglinge, die nicht Intimität erleben dürfen, körperliche Zuwendung und sprachliche Zuwendung, dass die tatsächlich sterben, wenn sie das nicht bekommen. Intimität ist so bedeutsam. Und wir tun sehr, sehr viel aus einer Motivation heraus, die wir in Frage stellen dürfen. Ich möchte euch in diese Woche entlassen mit der Frage, woher kommt deine Motivation wirklich? Ich muss mir diese Frage als jemand, der häufig vorne steht und irgendwas sagt, immer wieder selber stellen. Warum stehe ich hier? Mache ich das wegen des Honorars, das ich kriege? Mache ich das, weil es meinen Bauch pinselt? Mache ich das wirklich für Jesus? Liebe Freunde, diese Fragen müssen wir uns stellen. Und an allen unseren in allen unseren Betätigungsfeldern ist es wichtig, sich diese Frage zu stellen. Warum tue ich, was ich tue? Wenn meine Motivation nicht stimmt, dann bin ich jemand, der andere missbraucht. Wenn meine Motivation die ist, ich stehe hier vorne, um jetzt bei mir zu bleiben, damit ich den Applaus von Menschen bekomme, wird mich das nie satt machen. Und ich benutze euch, damit ihr mir positives Feedback gebt. Das wäre fatal. Wir würden eine Show machen hier. Ihr wärt das Publikum und ich wäre der Zirkusclown hier vorne. Woher kommt meine Motivation, wenn ich meinen Arbeitskollegen ein Kompliment gibt? gebe, mache ich das, damit ich dann höre, aber du, Rainer, du bist auch so toll. Ja, Fishing for Compliments nennt man das, ja. Woher kommt meine Motivation? Und zwei Verse auch hier. Paulus hat in 2. Korinther 5, Vers 14 etwas Wunderbares gesagt. So nebenbei hat er das rausgelassen. Dort sagt er oder zeigt er uns, was seine Motivation ist. Und er spricht von dem, worüber wir gestern gesprochen haben, von der Liebe. Die Liebe Christi drängt mich. Nicht mein Ego drängt mich, nicht mein inneres Loch, das nie gestillt werden kann von Menschen, sondern nur in der Begegnung, in der Intimität mit Gott Erfüllung findet, Ausfüllung findet. Nur dort in der Gegenwart Gottes soll meine Erfüllung herkommen. Aber bei uns ist, und da schließe ich mich ein, bei uns ist es manchmal anders. Der Paulus sagt, mich treibt die Liebe an, nicht dieses Loch. Mich treiben nicht die Statistiken an, wie oft habe ich gepredigt und wie viele Leute haben sich dabei bekehrt. Mich treibt nicht die Rückmeldung der Menschen an, die Liebe Christi drängt uns. Und der zweite und letzte Vers heute Morgen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber diese erste Liebe, die er uns schenken möchte, die müssen wir erleben. Wenn wir diese Liebe nicht erleben, wie sollen wir lieben? Der Umkehrschluss dieses Verses heißt, wir lieben nicht, wenn wir seine Liebe nicht zuerst erlebt haben. Unsere Gesellschaft, ich habe gestern von Freiburg und den Veränderungen in Freiburg, die wir erleben, erzählt, unsere Gesellschaft wird geprägt und transformiert werden von Menschen, die Liebhaber Jesu sind und die diese Liebe in eine Welt tragen werden und können, die ungeliebt sich fühlt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hatte. Ich habe gestern erzählt von dieser Konferenz der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche, wo ich vor kurzem war. Ich sollte dort einen Vortrag halten. Das war in einer großen Kirche, hatte stattgefunden in Hannover-Schmünden. Da war ich auch zum ersten Mal in meinem Leben. Wunderschönes Fachwerk. Städtchen. Und da gibt's eine große Kirche im Zentrum. Dort fand diese Konferenz statt. Und ich bin vorne gesessen vor meinem Vortrag und habe mir den Altarraum angeschaut. Und rechts oben im Altarraum und links oben im Altarraum, da waren zwei so goldene Platten irgendwie mit einem schönen Rand drumherum und da standen zwei Bibelverse drauf. Und rechts oben stand dieser Vers. Und ich habe zu Anfang meines Vortrags gesagt, eigentlich müsste ich nichts anderes sagen, als schaut euch diesen Vers an, der da oben steht. Alles ergibt sich aus dem. Erfolgreiche, in Anführungsstrichen, Evangelisation ergibt sich aus diesem Vers. Bruderliebe in einer Gemeinde ergibt sich aus diesem Vers. Vergebungsbereitschaft für die Sünden, die andere an uns begangen und die uns verletzt haben, ergibt sich aus diesem Vers. Das ist der Schlüssel dafür, dass wir ein Leben führen können, das andere freisetzt und andere segnet. Intimität mit Gott ist so bedeutsam und ich möchte euch bitten, dass ihr in der kommenden Woche euren Fokus darauf richtet. Jesus, ich will dir nah sein. Und hört es nicht mit dem Hörgerät, das euch sagt, okay, jeden Tag noch eine halbe Stunde länger beten und nochmal 16 Kapitel jeden Tag mehr lesen. Darum geht's nicht. Es geht nicht um Arbeit. Es geht um Sein. Wenn du dir Zeit nimmst, um vor Gott zu sein und mit ihm sprichst als mit einem Liebenden, wenn du, wie wir gestern gesagt haben, deine Gebetszeit beginnst mit Worten wie, hier bin ich, deine Geliebte, hier bin ich, dein geliebter Sohn, dann wirst du gerne beten wollen mit der Zeit. Wenn du versuchst, mit viel Beten dahin zu kommen, dass du sagen kannst, ich bin dein geliebter Sohn, das ist der viel schwierigere Weg. Also lasst es uns so machen diese Woche. Uns glauben, lasst uns glauben, dass der Herr uns in seine Nähe ziehen möchte, dass der Herr uns liebt von ganzem Herzen und uns einlädt, in seiner Nähe zu leben. I don't want to waste my life living on the outside. I'm gonna live from the inside out. Habe ich gestern zitiert, dieses Lied. Ich möchte mein Leben nicht verschwenden, liebe Freunde. Wir haben nicht so ein langes Leben hier auf dieser Erde. Und draußen leben, während der innere Mensch verkümmert und nicht aufgebaut wird in der Gegenwart Gottes, sondern ich möchte von innen nach außen leben. Und zum Schluss nochmal diesen ganz profanen Spruch, den wir gestern auch gehört haben. Wahre Schönheit kommt von innen, wenn es in uns Schönheit gibt. Und diese Schönheit erleben wir, kriegen wir geschenkt in der Nähe dieses wunderschönen Gottes. Vater, ich danke dir von Herzen für meine Freunde hier, die morgen in eine neue Woche eintauchen oder vielleicht schon heute Mittag, je nachdem, wie die Arbeit aussieht. Und ich bete darum für sie, und da schließe ich mich und die Mitarbeiter vom Gebetshaus Freiburg alle mit ein. Herr, wir wollen unser Leben nicht verschwenden und von außen nach innen leben, uns außen abmühen, damit für unser Inneres irgendwas abfällt, sondern wir wollen von innen nach außen leben. Unsere Identität kommt aus deinen Worten, die du uns zusprichst. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist der Status quo. Dein Wohlgefallen ist über uns. Und Herr, ich bete für uns, dass wir in dieser Woche genauso leben. Von innen nach außen. In jeder Situation, in deiner Nähe. Mit dem Blick auf dich. Und mit dem Grundwissen, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Und das beten wir, Vater, in dem Namen Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.